SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Isabel Tentrup. Guten Abend. Berlin diskutiert weiter über einen Termin für die Vertrauensfrage. Die Saarbrücker Kliniken bekommen Geld vom Land und planen mehr Zusammenarbeit. Und bei einem Angriff der Terrororganisation Boko Haram im Tschad gibt es mehr als 100 Tote.
SR Info.
Ja, was war heute in der Welt so los? Zum Beispiel wurde die Weltklimakonferenz eröffnet in Aserbaidschan. In Spanien ging auch heute die Suche nach Vermissten weiter, nach den verheerenden Überschwemmungen im Süden und Osten des Landes. Im Nahen Osten wurden die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe im Libanon verstärkt. Und in den USA, wo die zweite Amtszeit von Donald Trump bevorsteht, hat der designierte US-Präsident bekannt gegeben, wer sich für ihn um irreguläre Migration kümmern soll, nämlich ein Hardliner Tom Homan. Es ist also gerade einiges los in der Welt, was auch vielen Menschen Sorge bereitet. Und in Deutschland? In Berlin wurde heute weiter über einen Termin für die Vertrauensfrage diskutiert. Außerdem verbreitet sich ein Song zum Bruch der Ampelregierung. Gabor Hallas berichtet.
Die Ampel hat jetzt ihren eigenen Song, komponiert von Ex-Justizminister Buschmann. Der schreibt, manchmal muss man etwas aufgeben, was man liebt, um zu bleiben, wer man ist. Heißt, mit der Ampel ist es also vorbei, Deutschland wählt neu.
Dass es vorgezogene Neuwahlen gibt, ist unstrittig.
Schnelles Stellen der Vertrauensfrage.
Dass diese Wahl kommen soll, und zwar rasch.
Nur was ist rasch? Da geht es mit dem Streit schon los. Der Bundespräsident führt derzeit viele Gespräche mit Regierung und Opposition. Am Ende wird er entscheiden, wann er das Parlament auflöst. Aber erst muss der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen. Und da machen auch die Grünen Druck. Viel Zeit ist nicht, sagt Parteichefin Ricarda Lang in Richtung Bundeskanzler.
Wir erwarten, dass er hier so schnell wie möglich in dieser Woche auf jeden Fall noch Klarheit schafft. Zweitens braucht es ein geordnetes und geregeltes Verfahren für Neuwahlen. Wir haben dabei schon gesagt, dass wir uns durchaus auch einen früheren Termin vorstellen können.
Der Bundeskanzler wollte eigentlich bis Mitte Januar warten, doch nach sehr lauter Kritik lenkt Olaf Scholz ein.
Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem.
Aber wann? Das ist die große Frage und die sollen nun andere ausdiskutieren. Die Fraktionschefs von SPD und Union, Mützenich und Merz. Und diesen Arbeitsauftrag wiederholt heute auch der SPD-Generalsekretär Matthias Miersch.
Ich gehe davon aus, dass alle die Verantwortung spüren und dass vor allen Dingen auch Friedrich Merz mit Rolf Mützenich in der Lage sein wird, eine Einigung herbeizuführen.
Die Fraktionschefs einigen sich, der Kanzler folgt, soweit die Theorie. Aber bei der Union ist man verwundert über das Vorgehen, so sieht es Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer.
Die Vertrauensfrage, die stellt der Bundeskanzler und delegiert sie nicht an Fraktionsvorsitzende. Und das Stellen der Vertrauensfrage, das kommt daher, weil der Bundeskanzler keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag hat.
Und weil die Mehrheit weg ist, braucht der Kanzler auch die Union, um Gesetze noch zu beschließen. Aber das ist alles andere als sicher.
Und deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass wir wie so eine Art Einwechselspieler für die FDP jetzt plötzlich rot-grüne Vorhaben unterstützen.
Die Union sagt aber auch, wenn der Kanzler die Vertrauensfrage stellt, dann können wir reden. Aber es soll auf jeden Fall schnell gehen, so sieht es auch die FDP. Generalsekretär Djirsaray.
Eine Hängepartie kann sich in der jetzigen Situation niemand leisten. Deswegen muss die Vertrauensfrage und damit verbunden die Neuwahl rasch erfolgen.
Keine Hängepartie. Diese Aussage regt den Vizekanzler Robert Habeck auf.
Das fällt Ihnen ja früh ein, möchte ich dazu sagen. Ja, da haben Sie recht. Das hätte man sich besser am Mittwoch letzte Woche überlegen können. Natürlich gibt es eine Hängepartie. Das ist ja völlig klar. Das ist auch unvermeidbar gewesen. Die Frage ist, wie lange sie dauert. Aber sie wäre vermeidbar gewesen. Ich sammle jetzt gerade die vergossene Milch ein. Aber also, da ist die FDP wirklich eine Blitzmerkerpartei.
Da lässt sich der alte Ampelstreit wieder raushören. Anders als im Koalitionsabschiedssong des ehemaligen Justizministers.
Berlin diskutiert also weiter über die Vertrauensfrage und wann der Kanzler sie wohl stellen wird und wann es dann in der Folge Neuwahlen geben soll. Die Fraktionen im saarländischen Landtag haben zu diesen Fragen unterschiedliche Standpunkte. CDU und AfD fordern Vertrauensfrage und Neuwahlen so schnell wie möglich. Die SPD will, dass zuerst noch einige Gesetze auf den Weg gebracht werden und sie spricht sich dafür aus, dass Zeit für einen Wahlkampf bleiben soll. SR-Landespolitik-Reporter Aaron Klein fasst zusammen.
Deutschland sei nicht in einer Staatskrise, sondern lediglich in einer Regierungskrise. Das sagte der SPD-Fraktionschef im Landtag Ulrich Commerson. Deutschland habe aktuell eine Regierung und diese müsse und werde auch handeln. Etwa bei wichtigen Projekten, die noch durch den Bundestag gebracht werden müssten, so Commerson.
Es geht natürlich schon um die Frage, ob zum 1. Januar das Kindergeld erhöht wird oder nicht. Das war eigentlich mal der Plan. All diejenigen, die jetzt sagen nein, die sagen damit, das Kindergeld wird nicht erhöht. All diejenigen, die sagen nein, die werden nicht Vorsorge dafür treffen, dass die Ukraine die nötige Unterstützung bekommt. Denn alles das ist leider noch nicht beschlossen und müsste jetzt beschlossen werden.
Außerdem müsste genug Zeit bleiben, eine Bundestagswahl zu organisieren und Wahlkampf zu machen, so Commerson weiter. Nur so könnten sich die Menschen über die Themen und Programme der Parteien informieren.
Im Wahlkampf werden nochmal pointiert die unterschiedlichen Konzepte der politischen Parteien auf den Tisch gelegt. Und darüber haben die Bürgerinnen und Bürger zu entscheiden. Nicht über die Performance in der Vergangenheit, sondern über die Perspektiven für die nächsten Jahre.
Die CDU im Landtag hält dagegen. Fraktionschef Toscani sagte, auch ein kurzer Wahlkampf sei ausreichend, um sich zu informieren. Und im Bundestag jetzt noch Gesetze ohne klare Mehrheitsverhältnisse durchbringen zu wollen, zeige außerdem, dass Prioritäten falsch gesetzt würden, so Toscani.
Was an notwendigen Gesetzen beschlossen werden sollte, worauf man sich verständigen kann, das kann auch beschlossen werden. Nur eins ist auch klar, die Union ist jetzt nicht der Ersatzspieler für die FDP. Von daher ist die Position von Friedrich Merz völlig richtig und der Unionsbundestagsfraktion erst auf der Vertrauensfrage zu bestehen und dann zu sehen, was noch an Gesetzen eventuell verabschiedet werden kann und muss.
Die Diskussion, ob Neuwahlen überhaupt so schnell organisierbar seien, hält Toscani
eher für ein Ablenkungsmanöver. Ich würde auch sehr davor warnen, weil das Vertrauen der Bürger in die Handlungsfähigkeit unserer Behörden empfindlich beeinträchtigen kann. Und das wäre schlecht.
Der Fraktionschef der AfD im Landtag Dörr findet sogar,
wenn ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland nicht aus dem Stand Wahlen organisieren kann, ist das ein Armutszeugnis erster Klasse. Das sind wahltaktische Gründe, die dahinter stecken. Was ist denn da so viel zu machen, diese paar Zettel da zu drucken und so? Das sind doch alles lächerliche Dinge. Das dürfte doch in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland überhaupt gar kein Grund sein.
Die aktuelle, aus seiner Sicht miserable Politik müsse so schnell wie möglich beendet werden und daher müsse auch so schnell wie möglich neu gewählt werden. Neuwahlen so schnell wie möglich, das wollen CDU und AfD im Saarländischen Landtag. Erst noch Gesetze durch den Bundestag bringen, mit welchen Mehrheiten auch immer, und Zeit für Wahlkampf will die SPD im Landtag. Am Ende liegt die Entscheidung beim Bundeskanzler. Und der schließt eine Vertrauensfrage in diesem Jahr auch nicht mehr aus.
Wie die Saarpolitik auf Vertrauensfrage und Neuwahlen schaut, SR-Landespolitik-Reporter Aaron Klein hat Positionen der saarländischen Landtagsfraktionen zusammengefasst. Eine Frage, die viele Menschen betrifft, wie geht es in Deutschland mit den Krankenhäusern weiter? Klar ist, viele Kliniken stehen massiv unter Druck, viele schreiben rote Zahlen und brauchen Hilfe. Hilfe bekommen nun zumindest die beiden Krankenhäuser in Saarbrücken. Es soll Geld vom Land geben für die anstehenden Großbaustellen des Caritas-Klinikums Saarbrücken und des Winterberg-Klinikums. Heute gab es eine gemeinsame Pressekonferenz der Geschäftsführer der beiden Krankenhäuser mit dem saarländischen Gesundheitsminister Jung, SPD, und dem Saarbrücker Oberbürgermeister Konrad, CDU. Vorgestellt wurde dort eine Absichtserklärung zur Zukunft der Krankenhausversorgung in Saarbrücken. SR-Info-Reporter Patrick Wirmer hat zugehört, mit ihm konnte ich am Nachmittag sprechen und ich habe ihn zunächst gefragt, wie viel Geld sollen die beiden Saarbrücker Kliniken bekommen?
Ja, das sind schon ganz schön große Zahlen, und zwar einmal 85 Millionen Euro für den Winterberg und einmal 75 Millionen Euro für das Rastful-Klinikum. Und damit werden dann große Teile der anstehenden Investitionen an beiden Standorten übernommen. Das sagt Gesundheitsminister Magnus Jung.
Wir wissen jetzt, wie es weitergeht, was das Medizinkonzept betrifft. Gute Qualität, wohnortnahe Versorgung. Und wir haben grünes Licht für die Investitionen an beiden Standorten. Jeweils 120 Millionen Euro können investiert werden, also knapp eine Viertelmilliarde Euro. Der gordische Knoten ist durchschlagen. Und wir schlagen damit ein neues Kapitel in der Krankenversorgung in Saarbrücken auf.
Also große Summen und große Worte, denn die großen Herausforderungen bestanden ja auch darin, diese beiden Häuser, die ja eigentlich auch Konkurrenz sind in gewisser Weise, da an einen Tisch zu bringen.
Wie haben denn die beiden Krankenhäuser darauf reagiert?
Ja, ziemlich erfreut kann man sagen. Die beiden Häuser haben ja jetzt ein bisschen Planungssicherheit, auch wenn dieses Geld tatsächlich ja noch nicht geflossen ist und die genaue Höhe der Zuwendung ja erst dann bekannt ist, wenn auch die Baukosten genau beziffert sind. Aber beide Häuser können jetzt ihre Großprojekte angehen. Das sagen Alexander Funk, Geschäftsführer der CTS, die Klinik am Rastpfuhl betreibt, und Christian Braun, der ärztliche Direktor des Winterbergs.
Wir wollen den Standort Dudweiler nach Saarbrücken verlagern. Dafür ist dieses große Bauvorhaben notwendig. Und durch diese Zusage des Landes können wir diese Schritte jetzt gehen.
Ja, es ist der Startschuss in die nächste konkrete Planungsphase unseres Gesundheitscampus Winterberg. Wir hatten das Projekt jetzt über mehr als 2 Jahre aktiv nach vorne getrieben.
Ja, aber zwischen den Zeilen hört man dann natürlich auch so ein bisschen, dass die Freude etwas gebremst ist. Denn diese Finanzierung steht auch unter dem Vorbehalt, dass es in naher Zukunft auch eine Krankenhausreform gibt und damit auch klar ist, wie denn die Betriebskosten der Krankenhäuser dauerhaft finanziert werden.
Die Krankenhausreform, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant hat also, die kommt da jetzt ins Spiel. Es ging heute dann auch um eine Zusammenarbeit von Winterberg und Rastpfuhl. Wie könnte denn eine Zusammenarbeit der beiden Krankenhäuser aussehen?
Ja, so ist es. Und da wird es zu Zusammenlegungen kommen. Das ist ja auch im Rahmen dieser Krankenhausreform von Karl Lauterbach geplant. Leistungsgruppen ist hier das Stichwort. Und für den Winterberg heißt das etwa, dass er Teile der Orthopädie, dort wo es zum Beispiel um Hüftimplantate geht, dass er die Richtung Rastpfuhl abgibt. Und im Gegenzug kommt dann die Gefäßchirurgie vom Rastpfuhl auf den Winterberg. Und ja, für die Krankenhäuser ist das natürlich so ein bisschen auch ein Paradigmenwechsel. Denn bislang hat man sich ja auch als Vollversorger verstanden.
Wir haben uns jetzt in einem einmaligen Schritt mit dem Winterberg abgestimmt, was das Leistungsspektrum angeht. Beide Häuser verzichten auf jeweils 6 Leistungsgruppen. Natürlich ist das immer auch schmerzhaft, aber es gibt auf der anderen Seite die Planungssicherheit für beide Standorte über Jahre hinaus in Saarbrücken. Und das ist wichtig für die Gesundheitsversorgung, für die Bevölkerung in Saarbrücken und im Saarland.
Dass jeder immer alles, das wird nicht die Zukunft sein. Wir müssen Sektorengrenzen überwinden, wir müssen Leistungsangebote schärfen. Und ich glaube, so können wir auch den Winterberg zukunftsfest aufstellen.
Aber auch da kann sich natürlich noch was ändern. Jedenfalls die Patienten in Saarbrücken, die können sich schon mal darauf einstellen, dass sie eben nicht mehr alles an jedem Standort bekommen.
SR-Info-Reporter Patrick Wirmer über Zukunftspläne für die Saarbrücker Krankenhauslandschaft. Das Klinikum auf dem Winterberg und das auf dem Rastpfuhl bekommen Geld vom Land für ihre Großbaustellen. Und im Gegenzug sozusagen legen beide Häuser einige Bereiche zusammen, unter anderem auch die psychosomatische Medizin, die Urologie und die Gefäßchirurgie. Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan und was die Nichtregierungsorganisation Greenpeace von dem Treffen erwartet, darum geht es gleich in der SR-Info-Bilanz am Abend, nach einigen Nachrichten des Tages, heute mit Thomas Schihabi.
Die spanische Regierung stockt die Hilfe für die Flutopfer auf. Wie Ministerpräsident Sanchez mitteilte, sollen zu den bereits angekündigten 10,6 Milliarden Euro noch einmal knapp 4 Milliarden dazukommen. Allein Landwirte sollen den Angaben nach Unterstützung in Höhe von 200 Millionen Euro erhalten. Bei den schwersten Überschwemmungen in Spanien seit Jahrzehnten waren Ende Oktober mehr als 220 Menschen ums Leben gekommen. Noch immer werden mehr als 30 Menschen vermisst. Briefe verschicken wird im kommenden Jahr teurer. Die Bundesnetzagentur hat entschieden, dass die Post die Preise für Briefmarken im kommenden Jahr um rund 10,5% anheben darf. Das ist mehr als bei der letzten Porto-Erhöhung 2022. Damals wurden die Preise um 4,6% angehoben. Grund für den relativ hohen Anstieg ist laut der Behörde die zuletzt stark gesunkene Menge von Briefen und die Inflation der vergangenen Jahre. In der Pflegeversicherung steigt ab dem kommenden Jahr der Beitrag. Das Bundeskabinett hat ein Plus von 0,2 Prozentpunkten beschlossen. Bisher liegt der allgemeine Beitragssatz in der Pflegeversicherung bei 3,4%, Kinderlose zahlen 4%. Wie es heißt, soll durch die Erhöhung die Zahlungsfähigkeit der Pflegeversicherung gewährleistet werden. Die Stadt Saarbrücken macht Druck auf den Parkhausbetreiber Kupark. Es geht um das seit Monaten geschlossene Parkhaus am Staatstheater. Es war beim Pfingsthochwasser überflutet worden. Oberbürgermeister Konrad forderte Kupark auf, der Öffentlichkeit die Gründe für die anhaltende Schließung zu erläutern. Die Stadtverwaltung betonte zugleich, dass sie nicht in die Bauarbeiten an dem privaten Parkhaus involviert sei. Es gebe keine vertraglichen Verbindungen mit Q-Park. Zuvor hatte das Staatstheater erklärt, die derzeitige Situation sei unhaltbar. Viele Theaterbesucher seien auf die Parkplätze in dem nahegelegenen Parkhaus angewiesen. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt. Wie der Verein mitteilte, ist die Entscheidung eine Reaktion auf die sportliche Lage. Hoffenheim steht in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Platz 15. Matarazzo war seit Februar vergangenen Jahres im Amt. Den Angaben zufolge wird die Mannschaft übergangsweise von den bisherigen Co-Trainern Frank Fröhling und Benjamin Hübner betreut.
SR Info.
Viele, die sich fürs Klima interessieren, schauen seit heute nach Aserbaidschan. Dort wurde heute in der Hauptstadt Baku die UN-Klimakonferenz eröffnet, die COP29. Sie soll 14 Tage dauern, Janina Schreiber berichtet.
Wenn mindestens 2/3 der Welt es sich nicht leisten können, die Emissionen schnell zu senken, dann zahle jede Nation einen brutalen Preis. Mit diesen Worten eröffnete der Chef des UN-Klimasekretariats Simon Steele am Morgen die Verhandlungen in Baku. Deshalb sei es umso wichtiger, dass alle Länder auf dieser Konferenz zusammenarbeiten. In diesem Jahr sollten sich die Länder auf eine konkrete Summe Geld einigen, die vor allem Industriestaaten nach 2025 mobilisieren für Entwicklungsländer. Bislang waren das 100 Milliarden US-Dollar jährlich. Neue Forderungen gehen in den Billionenbereich. Unter anderem auch deutsche Delegierte fordern, dass künftig emissionsstarke Länder wie China und die Ölstaaten die neue Summe mitmobilisieren sollen. Die Verhandlerin für Deutschland und die EU, Jennifer Morgan, sagte in Baku, dass dies die schwierigste Konferenz seit Paris 2015 werden könnte. Der Gastgeber Aserbaidschan müsse sicherstellen, dass auch die Zivilgesellschaft beteiligt werde am Prozess. Der Ölstaat steht deshalb scharf in der Kritik.
ARD-Korrespondentin Janina Schreiber aus Baku. Dort wurde heute die COP29 eröffnet. Die UN-Klimakonferenz also in Aserbaidschan, einem Land mit langer Öl- und Gastradition. Und das wenige Wochen, bevor in den USA Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Und wenige Tage, nachdem in Deutschland die Ampelregierung zerbrochen ist. Sarah Zitterbart ist bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace für Klimafragen zuständig und zurzeit in Baku auf der COP29. Dort haben wir Sie am Nachmittag erreicht und ich habe Sie zunächst gefragt, Frau Zitterbart, unter all diesen geschilderten Umständen, was ist denn das Beste, was bei dieser Weltklimakonferenz rauskommen kann?
Sie sagen es, die Voraussetzungen sind denkbar schlecht für diese Klimakonferenz. Dennoch ist diese Klimakonferenz unglaublich wichtig. Es geht hier um eine zentrale Frage von Klimagerechtigkeit, um die internationale Klimafinanzierung, also die Unterstützung vulnerabler Länder beim Klimaschutz. Und auch um den fossilen Ausstieg. Und diese Ereignisse, die Sie genannt haben, werfen natürlich einen Schatten auf die Klimakonferenz. Doch gleichzeitig würde ich die Stimmung hier so beschreiben, dass sie auch ein Momentum schaffen können, dass gerade jetzt erst recht die Länder, die ja immer noch Teil des Pariser Klimaabkommens sind, sich zusammenraufen und hier am Ende ein neues globales Klimafinanzierungsziel beschließen.
Also was ist denn unter den Umständen das Beste, was da rauskommen kann bei der Weltklimakonferenz? Können Sie das ein bisschen konkretisieren?
Also es wäre im Bereich Klimafinanzierung ganz wichtig, dass die Länder sich hier auf eine neue Summe einigen können, die dann ab 2026 gilt. Also eine Summe, wie viel Geld die Industrieländer vor allem den ärmeren Ländern zur Verfügung stellen. Verschiedene Analysen gehen davon aus, dass es jetzt nicht mehr um Milliarden wie bisher geht, sondern um Billionen. Und hier brauchen wir eine Einigung, dass mindestens 1 Billion US-Dollar pro Jahr den Ländern zur Verfügung gestellt wird. Und auch ganz wichtig, dass endlich die Verursacher zur Verantwortung gezogen werden. Also damit meine ich vor allem die Öl- und Gasindustrie, die auch an den Kosten der Klimakrise beteiligt werden muss. Also das wäre eine sehr wichtige Einigung. Die andere Einigung betrifft den Ausstieg aus den fossilen Energien. Da wurde ja letztes Jahr historisch endlich die Abkehr von fossilen Energien beschlossen und die muss jetzt konkretisiert werden. Und wir erwarten, dass es da weitere Schritte gibt mit zum Beispiel Ausstiegsdaten aus Kohle, Öl und Gas.
Wenn wir das mal im Einzelnen etwas beleuchten, die Bundesaußenministerin ist ja dafür, dass Ölstaaten und China sich auch an der Klimafinanzierung beteiligen sollen. Auch Greenpeace, das ist nämlich ihre Antwort, ist dafür, Ölstaaten da stärker mit ins Boot zu nehmen. Haben Sie denn bei den Ölstaaten bei China schon ein Entgegenkommen beobachten können? Anders gefragt, wie realistisch ist dieses Anliegen?
Also zunächst ist es erst erstmal ganz wichtig, nochmal zu betonen, ist die Hauptverantwortung bei den Industrieländern, also den historisch größten Verschmutzern, liegt. Aber mittlerweile leben wir in einer Welt, wo es auch andere Länder gibt, wie zum Beispiel die Ölstaaten, die hohe Emissionen verursachen und auch finanziell in der Lage sind, ärmere Länder zu unterstützen. Da ist die deutsche Bundesregierung und auch die EU ja schon seit langem im Gespräch mit anderen Ländern, um diese auch zu bewegen, sich mit zu beteiligen finanziell. Und das werden wir jetzt sehen müssen in den nächsten zwei Wochen, wie Staaten wie zum Beispiel China da auch überzeugt werden können, dass sie sich beteiligen. Am Ende liegt es im Interesse aller Länder, dass die Menschen weltweit sicher sind. Und dafür braucht es diese finanzielle Unterstützung, vor allem von ärmeren und vulnerablen Ländern.
Sie haben auch den Klimaschutz eben angesprochen. Das ist ja nun die 29. Weltklimakonferenz. Man könnte meinen, es wird viel übers Klima gesprochen. Aber die weltweiten Emissionen steigen trotzdem immer weiter. Für wie sinnvoll halten Sie denn solche Weltklimakonferenzen, wenn doch die Emissionen weiter steigen?
Sie haben recht, es geht zu langsam, das muss man auch ganz klar sagen. Wir müssen jetzt die Emissionen so schnell wie möglich senken, denn mit jedem Zehntel Grad, dass wir näher an das 1,5-Grad-Limit kommen, wird es auch mehr Extremwetterereignisse geben, es wird mehr Menschenleben kosten. Und da kann man jetzt nur sagen, es muss schnell gehen. Und deswegen, wie ich auch vorhin erwähnt habe, braucht es jetzt diese Entscheidungen für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas.
Wir haben eingangs gehört, was Sie für das Beste halten, was bei der Weltklimakonferenz herauskommen könnte. Die wird nun 14 Tage dauern. Was wäre denn der Worst Case, den Sie in diesen 14 Tagen sehen würden?
Der Worst Case wäre, dass es hier zu keiner Einigung kommt beim Klimafinanzierungsziel, dass das Vertrauen der ärmeren Länder erneut gebrochen wird. Also das Thema Klimafinanzierung steht schon lange auf der Agenda und ist eben eine zentrale Frage der Klimagerechtigkeit. Sollte man sich jetzt hier nicht einigen können und die Gräben nicht überbrücken können, dann wird diese Entscheidung auf nächstes Jahr vertagt. Und das wäre sehr problematisch, weil nächstes Jahr auch die neuen nationalen Klimaschutzpläne aller Länder vorgelegt werden müssen. Und für viele ärmere Länder ist die Klimafinanzierung ein zentraler Baustein und quasi eine Voraussetzung dafür, dass sie ihre nationalen Klimaschutzpläne vorlegen können. Deswegen gibt es diese Möglichkeit eigentlich nicht, dieses Jahr dazu keine Einigung zu kommen.
Das sagte Sarah Zitterbart. Das Interview mit der Klimaexpertin von Greenpeace haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Zu unserem nächsten Thema. Die radikale islamische Boko Haram. Seit mehr als einem Jahrzehnt terrorisiert diese Organisation viele Menschen in Nigeria. Boko Haram bekämpft westliche Bildung und will im Nordosten Nigerias islamisches Recht einführen. Immer wieder werden zahlreiche Schulkindern von den bewaffneten Angreifern entführt. Ihren Feldzug hat Boko Haram auch auf Nachbarländer ausgedehnt, wie Kamerun, Niger und den Tschad. Dort, im zentralafrikanischen Tschad, sind bei einem Überfall der Terrororganisation 100 Menschen getötet worden. Anne Bayer berichtet.
Im zentralafrikanischen Tschad sind mehr als 100 Menschen bei einem Überfall der Terrororganisation Boko Haram getötet worden. Laut einem Sprecher der Armee haben am Wochenende mehrere Kämpfer einen Militärposten im Westen des Landes angegriffen. Dabei kamen 17 Soldaten und knapp 100 Angreifer zu Tode. In der Region um den Tschadsee gab es in diesem Jahr schon wiederholt Terrorangriffe, außer von Boko Haram auch vom Islamischen Staat in Westafrika. So wurden im Oktober bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt 40 Soldaten getötet. Der tschadische Präsident Mahamat Dibi Itno hatte damals eine Operation zur Vertreibung der Boko Haram-Kämpfer vom Tschadsee eingeleitet. Doch der Tschadsee ist mit seinen Sümpfen und zahlreichen Inseln ein Rückzugsgebiet für Boko Haram und andere dschihadistischen Gruppen, die regelmäßig die tschadische Armee und immer wieder auch Zivilisten überfallen. Boko Haram kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt bewaffnet gegen westliche Bildung und will auch in den Nachbarstaaten wie Nigeria, Niger und Kamerun das islamische Recht einführen.
Soweit Anne Bayer. Es sind unsichere Zeiten für die Autobranche in Deutschland. Seit sich die VW-Krise zugespitzt hat, ist die Sorge um Arbeitsplätze nochmal gestiegen. Nicht nur die Autobauer selbst sind in Schwierigkeiten, auch die Zuliefererindustrie. Der weltweit agierende Zulieferer ZF beschäftigt in Saarbrücken rund 10.000 Menschen. Die wurden heute auf einer Betriebsversammlung über die Zukunftspläne des Unternehmens informiert. Peter Sauer, der uns jetzt live zugeschaltet ist, Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion, beobachtet beobachtet die Lage bei ZF? Peter, schon länger ist ja bekannt, dass bei ZF bis Ende kommenden Jahres 1800 Jobs wegfallen sollen. Wurde das Unternehmen denn heute konkreter?
Also dahingehend, dass das Unternehmen diese Zahl nochmal bekräftigt und bestätigt hat, weil ja schon heute feststeht, wie die Auftragslage fürs kommende Jahr aussieht, und die ist nicht wirklich rosig. Gerade konnte ich dazu mit dem ZF-Betriebsratsvorsitzenden Mario Klaes sprechen, auch wie die Stimmung war.
Ich sag mal so, das war die längste Versammlung, die wir in den letzten Jahren hatten. Normalerweise waren wir immer so gegen 15:30 durch. Das war schon relativ lang, weil es gab auch viele Nachfragen dazu. Die Stimmung war eigentlich gedämpft, möchte ich sagen. Die Kollegen, man hat gesehen, die sind besorgt und deshalb auch viele Fragen, die dann, was das Thema Beschäftigung, wie geht's weiter, Altersteilzeitprogramme, gibt es weitere Altersteilzeitprogramme? In der Art und Weise lief das eher ab.
Ja genau, also wie vorher schon angekündigt, sollen diese 1800 Stellen sozialverträglich abgebaut werden, wie gerade gehört, über Altersteilzeitangebote oder indem halt Verträge nicht verlängert werden oder eben auch durch eine übliche Fluktuation. Die Geschäftsleitung wollte sich uns gegenüber jetzt nicht explizit äußern. Die Standortsprecherin sagte aber, alle wichtigen Infos in Bezug auf diesen Stellenabbau seien von der Geschäftsleitung bereits verkündet worden und es wurde das halt jetzt nochmal bekräftigt. Einen kleinen Erfolg konnte der Betriebsrat noch erzielen. Beim Umbau von ZF, also hin zu der Elektromobilität, sollen jetzt zwei Teams, die aus Mitarbeitenden bestehen, quasi aktiv involviert werden. Stichwort Mitgestaltung des Wandels. Wie nachhaltig und ja, wie durchschlagskräftig man da sein wird, das muss man aber mal noch abwarten.
Heißt das alles also auch, ob mittelfristig weitere Stellen bei ZF abgebaut werden, ist noch nicht klar?
Das ist nicht 100% klar, sage ich mal. Also die Aussage steht aber nach wie vor, wenn die Auftragslage weiterhin so schwierig bleibt, dann könnten im Werk in Saarbrücken bis Ende des Jahres 2028 nochmal zusätzlich bis zu 4.500 Jobs wegfallen. Trotzdem gibt sich der ZF-Betriebsratsvorsitzende ein bisschen optimistisch.
Wenn es uns denn gelänge, insbesondere die Plug-in-Hybrid-Technologie als Brückentechnologie anzuerkennen, von politischer Seite her glauben wir schon, dass das nochmal einen Schub geben wird, der uns auch hier als im Werk Saarbrücken, weil wir können das ja, wir können ja die Getriebe bauen, dass wir hier entsprechend Arbeitsplätze halten können. Also dass der Arbeitsplatzabbau nicht so straff durchgezogen wird, wie es aktuell in den Planungen ist.
Ja, also es hängt natürlich an den politischen Rahmenbedingungen, auch an dem muss man auch klar sagen, welche Politik Trump im Weißen Haus dann zukünftig verbreiten wird. Für die IG Metall wäre es, wenn diese 4.500 Stellen bis zu nochmal abgebaut würden, wäre der gesamte Standort in Gefahr. Der ZF-Chef Volker Klein hat schon vor Wochen dagegen gehalten, das stimme nicht. ZF investiere ja auch weitere Millionen in diesen Standort, aber insgesamt ist ZF einfach enorm unter Druck. Das hat mehrere Gründe, die schlechte Auftragslage. Man hat sich bei den ein oder anderen Übernahme übernommen. Der E-Markt zieht einfach nicht an. Ja, und die E-Autos sind im Vergleich zum Verbrenner, da braucht man einfach auch weniger Teile, damit auch weniger Menschen. Und deutschlandweit, so ist ja der Plan, ist ja nicht nur Saarbrücken betroffen, könnten in den kommenden Jahren 14.000 der aktuell 54.000 Arbeitsplätze wegfallen. Das ist schon enorm, zumal ZF weltweit Jobs schaffen möchte, also aufbauen möchte, aber eben nicht in Deutschland.
Da sind wir wieder beim Industriestandort Deutschland. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist der noch konkurrenzfähig momentan?
Also ich würde ganz ehrlich sagen, aktuell muss man das mit einem Fragezeichen schon versehen. Ich komme viel rum, ich höre viel, die Stimmung ist eher schlecht. Und wenn man sich einfach mal ganz nüchtern die Fakten anschaut, wir haben hier Fachkräfte, die tolle Produkte bauen können, aber die Energiepreise, die Lohnkosten und die Sozialabgaben sind in Deutschland im internationalen Vergleich einfach sehr hoch. Wir haben zudem in der Industrie schon seit ein bisschen längerer Zeit auch ein Produktivitätsproblem. Da haben uns ein paar Länder wirklich abgehangen und dazu kommt dann noch die überbordende Bürokratie. Die Infrastruktur ist ja jetzt auch nicht wirklich up to date. Also, und jetzt haben wir aktuell ja im Bund auch noch, man muss es ja so sagen, eine Regierung, die keine Mehrheit hat. Also als Investor oder als weltweit agierendes Unternehmen kann man sich da durchaus mal überlegen, welche Gründe es eigentlich gibt, um im Moment in Deutschland zu investieren. Das aktuell ist aber, was besonders bitter ist, ist einfach, dass in dieser Phase jetzt dieses Umbaus der Wirtschaft werden die Weichen gestellt von ganz vielen Unternehmen und die Investitionen, die jetzt getroffen werden, die gelten für Jahrzehnte und ja, die werden auch nicht zurückkommen, wenn es hier in ein paar Jahren vielleicht wieder besser aussieht.
Soweit Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Wir schauen nach Schleswig-Holstein. Dort steht ein 17-jähriger Jugendlicher unter Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben. Das hat die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigt. Per Axel Kröske mit Einzelheiten.
Offiziell bestätigen will die Staatsanwaltschaft Flensburg, die für politische Straftaten in ganz Schleswig-Holstein zuständig ist, zunächst nur wenige Details. Der 17-Jährige, der in Deutschland geboren sei, habe offenbar einen Terroranschlag geplant. Er sei religiös motiviert gewesen. Gefasst wurde er in Elmshorn. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ausdrücklich nicht kommentieren will Oberstaatsanwalt Winterfeld die weiteren Details, über die die Bild-Zeitung berichtet, dass der Jugendliche mit einem LKW auf einem Weihnachtsmarkt gezielt Menschen töten wollte und auch, dass der Hinweis von einem amerikanischen Nachrichtendienst gekommen sei, bestätigt die Staatsanwaltschaft nicht. Näheres wollen die Ermittler nach aktuellem Stand erst morgen Vormittag bekannt geben.
Das Wetter im Saarland: kommende Nacht teils Wolken verhangen, zeitweise Regen, 6 bis 3 Grad. Morgen am Dienstag erst neblig trüb, ein bisschen Nieselregen, später meist trocken, aber immer noch dichte Wolken, auch ein paar Sonnenstrahlen dabei, 7 bis 10 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.